Ja, Freunde, mir geht es richtig gut. Und das nicht nur, weil Kamala Harris Donald Trump im TV-Duell platt gemacht hat, weil wir in 3 Monaten endlich wieder Weihnachten haben und weil ich hier in gewohnt bester Gesellschaft ein bisschen plaudern kann, sondern auch und vor allem, weil der FC Bayern seit rund einem Jahr zum ersten Mal wieder Tabellenführer in der Bundesliga ist. Ach, ja, das fühlt sich gut an. Für dich auch, Jens, wie ist es? Hallo, Jens.
Hi, Nils. Ja, also das mit den Bayern ist mir eher egal. Okay. Würde dich nicht überraschen.
Okay, wie ist es mit Trump? Ist dir das auch egal?
Nee, das ist mir überhaupt nicht egal. So. Ich fand das wirklich sehr, sehr interessant, wie unterschiedlich die beiden in diesem TV-Duell rübergekommen sind. Ja, das war schon verrückt. Also,
hast du es dir reingezogen?
Guck. Ich habe das meiste davon gesehen und habe auch hinterher mir ein paar Analysen angeschaut. Und ja, es ist schon spannend, was da so passiert ist. Ich fand, Kamala Harris hat es wirklich sehr, sehr, sehr gut gemacht. Sie hat sich nicht aus der Ruhe bringen lassen. Ja. Und naja, das kann man über Donald Trump nicht sagen. Der hat sich aus der Ruhe bringen lassen von ihr.
Ich fand es auch super spannend. Ich habe es mir auch komplett angeguckt. Ehrlicherweise keine Analysen danach, aber ich dachte mir auch, wir haben ja nun viel mit dem Thema zu tun. Wie ihr wisst, wir trainieren regelmäßig auch Vertreterinnen und Vertreter von Unternehmen für eine bessere Kommunikation.
Und wenn ihr es nicht wusstet, dann wisst ihr es jetzt.
So, genau. Und deswegen ist es natürlich interessant zu sehen, wie das die Top Guns machen. Ja. Und da muss man sagen, gehören die beiden dazu. Auch Trump zählt da dazu, auch wenn er mehr Fehler gemacht hat als Harris. Und um nur 2 Dinge zu nennen, die mir extrem aufgefallen sind. Allein, wo Donald Trump die ganze Zeit hingeguckt hat, wenn sie gesprochen hat, nämlich nicht zu ihr. Ja. Er hat sie überhaupt nicht angeguckt, während sie immer wieder den Blickkontakt gesucht hat und er hat so vor sich hingecrumpt, so nach vorne gestarrt, wirkte schon unsouverän und was total geil war, war einfach auch ihre Körpersprache, wenn er gesprochen hat und hat halt wieder mal irgendeinen Quatsch erzählt, wie Menschen aus Haiti essen Hunde und Katzen.
Hör mal, Riesenthema. Riesenthema, genau. Nils. Ja.
Und es ist halt einfach schön, wie sie ihn dann auch belächelt hat und einfach schlecht aussehen lassen hat.
Ja, er war so unfassbar fahrig, auch inhaltlich. Mhm. Also vom 100. ins 1000. Und das ist ja das, was wir ja auch unseren Teilnehmerinnen und Teilnehmern immer sagen, hab einen guten Content, bring deine Key Messages rüber, bereite deine Inhalte gut auf. Ja. Und man hatte das Gefühl, er hat das null gemacht.
Ich glaube, hat er auf jeden Fall gut vorbereitet, nämlich das Thema Migration, weil das hat er ja ungefähr bei 10 Fragen, wo es überhaupt nicht gepasst hat, dann immer wieder eingestreut. Ja, und das war halt auch total auffällig und einfach schlecht. Also man muss natürlich auch zur Sache reden und dann nicht immer so Bögen schlagen. Also das hat er auch sehr suboptimal gemacht. Ja. Also das ist ein sehr unpolitischer Podcast und trotzdem glaube ich, wir sind uns da sehr einig, es soll bitte Kamala Harris bei der Wahl gewinnen. Das wäre für uns alle besser.
Das wäre eine gute Sache. Und wo wir bei Analysen sind von TV-Auftritten, das machen wir heute auch. Wir reden heute ein bisschen über Max Eberl. Mhm. Der war nämlich am Sonntag im Doppelpass und er hat über alles sprechen müssen und wollte auch über viel sprechen. Ja. Und wir werden heute mal schauen, wie seine Performance so war. Nils, ne? Du bist ja Trainer auch von verschiedenen Einzelpersonen, von Unternehmen. Wenn Max Eberl dein Mandant wäre, wie zufrieden wärst du denn mit seiner Gesamtperformance am vergangenen Sonntag im Doppelpass gewesen?
Ich hätte dem guten Max nach dem Auftritt beim Doppelpass auf jeden Fall freundlich auf die Schulter geklopft und hätte gesagt, Max, well done. Mhm. Also um es mal ganz kurz, ganz grob einzuordnen. Ja. Ich finde wirklich, er hat da einen sehr, sehr guten Auftritt hingelegt. Er hat äußerst souverän gewirkt, er hat sympathisch gewirkt. Man hatte nicht das Gefühl, dass er Fragen aus dem Weg geht, sondern er hat auch, sagen wir mal, heikle Themen gut immer besprochen und auch nachvollziehbar erklärt. Also mein Gesamtfazit fällt sehr positiv aus. Wie hast du ihn gesehen?
Ich habe das auch so wahrgenommen. Ich meine, wir haben ja schon öfter hier im Rahmen dieses Podcasts über Max Eberl gesprochen und wir haben auch schon mal gesagt, er ist einfach ein Profi. Ja. Und das hat man ihm am Sonntag auch wieder angemerkt, genau wie du gesagt hast, dass er so eine gute Balance gefunden hat, inhaltlich seine Themen rüberzubringen, aber auch, sagen wir mal, so auf die Runde auch zu reagieren, auch so diesen humorvollen Umgang, den man ja auch im Doppelpass immer wieder hat, auch zwischen diesen ganzen Ex-Spielern, da auch seine Rolle dann auch mitzuspielen. Mhm. Also da hat er schon einen guten Eindruck gemacht. Ich finde, wenn man mal so wirklich auf die Ebenen geht, die wir dann in diesen Trainings auch immer besprechen, er hat eine sehr gute Sprache, mal ganz grundsätzlich. Er betont schön, er hat auch eine emotionale Sprache. Wenn es mal ein bisschen kritischer wird oder wenn es mal um verschiedene Themen geht, dann wechselt er auch seine Stimme manchmal so ein bisschen. Ja. Er nimmt die Leute mit. Ich finde nur, er könnte insgesamt einen Ticken langsamer sprechen und mehr Pausen machen.
Ja. Ja, genau. Das stimmt. Das ist mir auch aufgefallen mit den Pausen. Innerhalb der Sätze da hier und da mal eine Pause einzubauen, ist schön und die dann auch ein bisschen länger zu machen. Das verleiht den Worten einfach grundsätzlich mehr Gewicht, muss man sagen. Aber ich bin bei dir. Er hat eine schöne Varianz, was Betonung angeht und auch was Sprechgeschwindigkeit angeht, weil er sich schon hier und da auch mal Zeit lässt und dann das Tempo wieder anzieht. Ja, man darf es dann eben nicht übertreiben, aber das macht er grundsätzlich sehr gut. Mir fällt auch auf, dass er wenig Füllworte verwendet. Mhm. Also wenig Äs und Äms.
Dafür, dass er so schnell spricht.
Genau.
Ja, das ist nämlich eigentlich, hängt das oft zusammen.
Ja.
Schnellsprecher verwenden häufig Äms.
Genau. Und was auch zusammenhängt, Schnellsprecher sind auch meist Schnelldenker. Mhm. Das heißt, gerade wenn er wenig Füllworte verwendet, sein Hirn ist absolut intakt.
Ja.
Weil sonst könnte er das so definitiv nicht machen. Und mit der Emotionalität bin ich auch völlig bei dir. Ich finde, gerade wenn es wichtig wird, dann unterstreicht er das auch mit einem gewissen Tonfall und er bringt auch immer wieder die richtige Portion Lockerheit mit rein. Also wir reden ja am Ende auch nur über Fußball, auch wenn es oftmals kritische Themen sind, aber er hat die Runde mehrfach zum Lachen gebracht und das ist super viel wert und das sagen wir auch immer. Wenn man beispielsweise einen Vortrag hält und das Publikum in den ersten 5 Minuten nicht mindestens 1, 2, 3 Mal schmunzelt, es müssen nicht immer Schenkelklopfer sein, aber es muss schmunzeln, es muss gute Laune sich verbreiten, dann macht man irgendwas falsch. Also es muss schon so sein, dass man sympathisch rüberkommt und einfach auch den Leuten eine gute Zeit bereitet. Denn wir alle wollen, wenn wir da jemandem zuhören, auch ein bisschen Unterhaltung. Es geht nicht nur um Fakten, sondern es geht auch darum, dass wir uns wohlfühlen. Und da ist Humor ein ganz, ganz wichtiger Schlüssel.
Ja.
Und das kann er.
Da hat er absolut eine ziemlich gute Mischung gefunden. Vielleicht ist mir dann hinterher so aufgefallen, als ich es dann nochmal ein bisschen durchgeschaut und durchgehört habe, vielleicht macht er einfach keine Pausen, weil er Angst hat, dass ihm Thomas Helmer wieder dazwischen grätscht.
Und das, dafür muss er ja nicht mal Pause machen. Also das ist auch super auffällig. Also wer sich den Doppelpass nochmal anschauen will oder es schon gemacht hat, Thomas Helmer hat einfach diese Unart, Menschen permanent zu unterbrechen.
Ja.
Ich weiß nicht, wie oft er das allein in dieser Folge gemacht hat. Ich mag Thomas Helmer als Typ, der ist mir grundsätzlich sympathisch, aber man muss festhalten, das ist wirklich kommunikativ schlecht.
Ja.
Du hast quasi Menschen bei dir zu Gast und stellst denen eine Frage und solltest ja auch daran interessiert sein, was sie dir antworten. Und er grätscht dann immer rein mit irgendwelchen witzigen, in Anführungszeichen, Kommentaren oder Nachfragen, die sehr oft einen Bezug zu ihm als Spieler beziehungsweise zu dieser Zeit haben, wo er gespielt hat. Und das stört einfach. Und das bringt die Leute einfach auch raus. Auch damit ist Eberl sehr, sehr souverän umgegangen. Aber da muss man sagen, Helmer hat sich verbessert kommunikativ, als er vor ein paar Jahren regelmäßig den Doppelpass moderiert hat.
Ich habe das wegen ihm dann irgendwann nicht mehr geschaut, weil ich das nicht mehr ertragen konnte. Und auch, als ich das am Sonntag hier nachgeschaut habe, habe ich dann doch auch zweimal den Computer angebrüllt und gesagt, jetzt lass ihn doch mal ausreden.
Ja.
Und ich finde, wer das auch extrem macht, ist Markus Lanz.
Mhm.
Bei Markus Lanz hast du immer das Gefühl, er möchte jetzt dann nochmal eine starke Aussage von seinem Gegenüber oder von seiner Gegenüber rauskitzeln.
Ja.
Und deswegen ist er immer wieder am Unterbrechen und will nochmal hierhin und will nochmal dahin, dass er am Ende dann eine schöne Überschrift über seine Folge hat oder sowas. Bei Thomas Helmer ist es ganz oft so, er will so seine eigenen Storys, also seine eigenen Witzelchen da unterbringen.
Genau, genau. Und ich glaube, der Ansatz von, weil du Lanz gerade ansprichst, zwischen den beiden ist tatsächlich grundverschieden, weil Lanz kommt immer so auf die investigative
Schiene. Ja, genau,
Also er will was rausfinden.
Genau, jetzt stelle ich nochmal so eine richtig kritische Nachfrage. Jetzt gehen wir nochmal richtig tief ins Detail.
Mhm. Und bei Helmer ist es eigentlich genau das Gegenteil. Er führt eigentlich immer die profunden Antworten seiner Gäste auf so eine oberflächliche Ebene wieder zurück.
Mhm.
Und das ist natürlich nichts, was man machen sollte, wenn man ernsthaft ins Gespräch kommen möchte.
Und es gab eine Situation, das war relativ am Anfang. Ich weiß gar nicht, ob du das noch auf dem Schirm hast, Nils, aber da ging es auch um dieses Thema Vincent Kompany und wie war es denn vorher?
Mhm.
Und Max Eberl holt gerade auf und er hätte möglicherweise sogar einen Halbsatz zu seinem Vorgänger, also zu Thomas Tuchel oder sowas gesagt. Und ich war so gespannt. Mhm. Und dann unterbricht ihn Helmer und geht ganz woanders hin. Ich denke, ach Junge.
Ja. Ja, es ist einfach.
Das wäre gemacht. Jetzt, diese Aussage wäre jetzt möglicherweise spannend geworden, aber er hat's vermasselt.
Und was ich schön fand, dass Eberl ja auch Richtung Helmer dann so ein bisschen mit Humor gearbeitet hat hier und da. Also zum Beispiel, als er über Ito gesprochen hat, den neuen jetzt verletzten Innenverteidiger der Bayern, hat er Richtung Helmer gesagt, er hat einen sehr guten linken Fuß, anders als du. Und später sagte er auch noch, und er hat richtige Tore geschossen, keine Phantomtore.
Ja.
Und damit kommen wir, also vielleicht kurz ein bisschen Bundesliga-Historie, Jens. Das Phantomtor von Thomas Helmer.
Mein Gott, wann war das?
Das war Mitte der Saison. 90er? Ja, ja, 93, 94.
Du hast es rausgesucht, vielen Dank.
Ich habe es rausgesucht, 32. Spieltag war das. Bayern gegen Nürnberg, da ging es noch um die Meisterschaft. Und Helmer hat versucht, den Ball ins Tor zu spitzeln. Der ist aber leider am Tor vorbeigetrudelt. Eigentlich unübersehbar für jeden im Stadion, außer für den Linienrichter. Der hat nämlich den Ball im Tor gesehen und der Schiedsrichter hat sich dieser Einschätzung angeschlossen und die haben dieses Tor gegeben und das war dann das erste Phantomtor der Bundesliga-Geschichte. Die Bayern haben 2-1 damals gewonnen, gab aber Proteste von Nürnberg und das Spiel wurde annulliert. Leider für Nürnberg haben die Bayern das Nachholspiel 5-0 gewonnen.
Und sind sie dann nicht sogar wegen dem schlechteren Torverhältnis abgestiegen, die Nürnberger?
Oh, das war dann nicht irgendwie noch sowas ganz Verrücktes? Das weiß ich nicht.
Ah, ich weiß es auch nicht mehr.
Das habe ich leider jetzt nicht rausgesucht. Ja, also ich wollte damit nur sagen, also auch da hat es Max Eberl genau richtig gemacht. Ich glaube jetzt nicht, dass das die Retourkutsche für Helmer war, dass er ihn unterbrochen hat. Aber gerade in so einer Runde, wo auch hier und da mal sympathisch gespitzelt wird, kann man das schon auch so machen.
Ich glaube, das war doch auch so, dass Alex Schlüter, der Prime-Moderator, der ab heute, wir nehmen am Dienstag auf, die Champions League moderieren wird bei Prime, der hatte, glaube ich, Max oder in die Runde reingegeben, hey, wer das Wort Phantomtor in die Sendung kriegt, kriegt von mir einen Zehner oder sowas oder einen Zehner ins Phrasenschwein oder sowas. Und Max Eberl hat sich da nicht lumpen lassen und hat es direkt gemacht. Ich kann mich erinnern, früher, als Helmer das noch regelmäßig gemacht hat, da ist dieses Wort Phantomtor quasi in jeder Folge aufgetaucht, weil es halt so, das ist so.
Es ist halt
Bundesliga-Historie, wie du schon gesagt hast.
Man muss halt auch sagen, sowohl Helmer als auch Basler als auch Effenberg, und das ist auch nachvollziehbar, kommen natürlich immer wieder auf die eigene Spielerkarriere zu sprechen. Und das ist auch völlig legitim, deswegen sitzen sie ja auch da, dass der eine oder andere Verweis muss quasi auch sein. Es sollte halt nicht zu penetrant sein. Also wenn Mario Basler halt zum 100. Mal erzählt, dass er sich nichts hat sagen lassen von seinen Trainern und die Geschichte mit dem Rauchen und keine Ahnung was. Dass
er abends sich vor den Spielen noch 17 Bier reingezogen hat.
So diese im Prinzip, er feiert sich damit halt nur selbst. Und das ist auch wieder so eine Sache, die wirkt halt weniger sympathisch. Also wenn man an den richtigen Stellen mal so eine Anekdote einpflegt, ist das ja genau das, was die Leute wollen. Aber wenn es nur darum geht, sich selber auf so einen Sockel zu stellen und sagen, ah ja, die heute, die sind so angepasst und ich war damals so ein Rebell. Und darum geht es Basler ja irgendwie gefühlt immer.
Ja, klar, gut, das ist,
muss nicht sein.
Ja.
Wie hast du denn Eberl wahrgenommen, ich sag mal Stichwort Offenheit? Also es gab ja durchaus Fragen, die das Potenzial gehabt haben, ihn ein bisschen ins Schwimmen zu bringen. Hast du das Gefühl, er hat wirklich offen geantwortet und war dabei souverän?
Also geschwommen ist er nicht.
Ja.
Er hat auch nicht rumgeeiert, sondern ich finde schon, dass er die Themen, die er benannt hat, auch klar benannt hat, wie das auch so gelaufen ist. Er hat viele Hintergründe auch dargelegt, wie manche Situationen auch abgelaufen sind. Also man hatte auch das Gefühl, er will da ein bisschen Klarheit auch reinbringen, uns eben nicht alles so unkommentiert lassen, wie es in den vergangenen Wochen oder Monaten so diskutiert wurde. Also ich finde schon, er hatte so den Auftrag, vielleicht an sich selbst auch zu sagen, so ist es gewesen und ich erkläre auch mal ein paar Dinge. Also ich finde schon, dass er offen war, aber alles so im Rahmen, dass das auch in Ordnung war. Also er ist nicht persönlich geworden, er hat keine Spieler oder Trainer oder Verantwortliche irgendwie persönlich angegangen, sondern er ist da dann offen gewesen, aber nicht zu sehr ins Detail. Also ich finde, da hat er eine gute Mischung gefunden.
Er ist positiv in seiner Kommunikation, das ist, glaube ich, ganz wichtig. Ich fand es sehr interessant, als er beispielsweise über die Trainersuche gesprochen hat. Er wurde ja darauf angesprochen. Übrigens auch da spontan super gut reagiert. als einer in der Runde gesagt hat, Kompanie war ja der fünfte oder sechste auf der Liste und er war eigentlich noch dabei, diese Frage zu stellen, wo diese Formulierung mit drin war und Eberl hat sofort gesagt, das ist Quatsch, aber dazu sage ich gleich was. Das
hat ihn eben nicht unterbrochen.
Ja, aber das ist eine ganz wichtige Regel eben auch in der Kommunikation, gerade in der professionellen Unternehmenskommunikation. Wenn man da mit falschen Fakten konfrontiert wird, sollte man sofort widersprechen. Denn wenn man das so hinnimmt, ist es eigentlich ein Eingeständnis, dass das so stimmt. Und das hat auch Eberl total richtig gemacht. Aber auf was ich eigentlich hinaus wollte, ich finde, er hat diese Trainersuche gut dargestellt, hat auch eingeräumt, ganz klar gesagt, dass es zwei Angebote des FC Bayern gab, nämlich Richtung Nagelsmann und Rangnick. Hat aber auch richtigerweise festgestellt, dass es eben nicht dieses Ranking gab, wo jetzt Vincent Kompany super weit hinten war, sondern er sagte auch, Kompany war von Anfang an auf der Liste, wo 15 Trainer drauf waren.
Ja.
Und er hätte sich auch geärgert, dass er ihn dann eigentlich erst zu spät angesprochen hat und so weiter. Und da hat er schon ein paar interessante Einblicke gegeben, ohne, glaube ich, zu viel zu verraten.
Ich fand das auch gut, dass er mal wirklich auch Einblicke in seine eigenen Gedanken gegeben hat. Er hat nämlich gesagt, er wusste gar nicht, ob er jetzt so einen Vincent Kompany als Bayern-Trainer präsentieren darf. Also jemanden, der eben erst 3,5 Jahre Trainererfahrung hat, der gerade mit einem Premier League-Verein abgestiegen ist, wieder in die Championship. Da hat er schon gesagt, er ärgert sich darüber, dass er sich von diesen Gedanken am Anfang hat leiten lassen. Ja. Und irgendwann hat er dann wohl gesagt, nee, Max, wir machen das. Ich glaube daran, ich glaube an diesen Trainer, ich glaube auch an den Typen Vincent Kompany. Und das fand ich schon gut, dass man auch mal gemerkt hat, ach, da hat er gezögert.
Ja.
Das, weil, ich meine, das ist ja das, was eben die meisten Leute dann ja auch vorgeworfen haben, einen Trainer zu präsentieren, der eben keine Erfahrung hat, der gerade abgestiegen ist. Und dass er da auch offen zugegeben hat und gesagt hat, ja, ja, damit habe ich auch, ja, oder darüber habe ich mir auch Gedanken gemacht. Das war für mich auch ein Thema. Hat er die Leute, finde ich, auch wieder mitgenommen und gesagt, ach, guck mal, ja.
Ja, ja, finde ich auch.
Finde ich, hat er richtig gemacht. Und was mir auch noch aufgefallen ist, so ein bisschen verwandt mit diesem Thema, dass er zwischendrin auch mal gesagt hat, das habe ich falsch bewertet. Mhm. Da ging es um Kimmich.
Ja, ja, richtig.
Ich weiß, wir gehen gleich nochmal vielleicht auch die Themen nochmal Schritt für Schritt durch, aber ich finde, es passt hier gerade, wo er gesagt hat, ja, er hat dann auch gegenüber Kimmich mal irgendwie gesagt, er ist mit der Situation falsch umgegangen. Er hat da einen Fehler gemacht und er hat das falsch eingeschätzt. Und das ist auch vollkommen legitim, dass man auch mal sagt, hey, hier habe ich einen Fehler gemacht, ich habe das falsch bewertet, ich habe das mit dem Spieler dann wieder ausgeräumt und dann passt es auch wieder. Ne? Also zum Beispiel, wir sind ja hier auch ein Kommunikationspodcast und natürlich unterlaufen uns auch kommunikative Fehler. Das ist doch ganz normal.
Auf, ja,
genau.
Uns also, doch nicht.
Wir sagen auch mal sowas wie weibliche Stadionsprecherinnen oder sowas, was dann eine Doppelung ist. Ja, okay, das passiert jedem, das passiert auch jedem Profi und das passiert augenscheinlich auch Max Eberl, dass er mal auch eine Spielerkonstellation ein bisschen falsch einschätzt. Aber dann halt eben zu sagen, ja, sorry,
ja. Josh, ja, ja, wir
hat nicht gepasst.
Uns. Das war ja vor ein paar Monaten, ich glaube im März oder sowas, da hat er einfach 2, 3 öffentliche Statements gegeben, die so ein bisschen mindestens mal missverständlich waren, wo es darum ging, also er wurde, glaube ich, auf Kimmich auch explizit immer angesprochen und dann hat er sowas gesagt wie, es muss sich jeder hier durchsetzen und
da
hat man so ein bisschen rausgehört, okay, steht Kimmich jetzt hier auf der Kippe und das hat natürlich Kimmich überhaupt nicht gefallen und mittlerweile setzt sowohl Kompany als auch dann Eberl in Konsequenz wieder extrem auf Kimmich.
Ne?
Und er hat ja auch gesagt, dass das Gesicht des FC Bayern sollen unter anderem Musiala und Kimmich sein. Die beiden hat er namentlich genannt und damit hat natürlich Kimmich sofort wieder ein ganz anderes Standing.
Ja, ja, absolut.
Und ich sehe es wie du, das hat er offensichtlich damals anders bewertet und hat es jetzt neu bewertet. Und es ist gut, das auch einzuräumen. Fehler einzugestehen ist eben kein Zeichen von Schwäche, sondern ein Zeichen von Stärke.
Ja. Und ich finde, er hat das jetzt auch richtig wieder rübergebracht und hat das jetzt gut eingeordnet. Was total faszinierend ist, ne? Wir haben vor 4 oder 6 Wochen haben wir ja, glaube ich, auch mal eine Folge irgendwie genannt, ja, Eberl stellt Kimmich ins Schaufenster. So diesen Turnaround, auch den Kimmich in den vergangenen 6, 8 Wochen so erlebt hat, ist schon verrückt.
Ja.
Abgeschoben auf die rechte Seite von Thomas Tuchel. Und dann plötzlich aber unter Nagelsmann in der DFB-Elf zu einem der Leader geworden, jetzt neuer Kapitän, genau. Auch super sympathisch rübergekommen in diesen ganzen Pressekonferenzen jetzt während der Euro und auch diesen ganzen kleinen Snippets, die du so aus dem DFB-Camp auch bekommen hast. Also der hat wirklich einen ganz neuen Anstrich bekommen.
Ja. Mich freut das auch ehrlich gesagt total für Kimmich, weil ich glaube, der trägt das Herz am rechten Fleck und was man ihm niemals absprechen kann, ist der totale Wille und Einsatz. Und ich habe mich auch gefreut für ihn, als er nach dem Spiel gegen Kiel bei Sky am Mikrofon war. Lothar Matthäus war noch da als Experte und hat halt eine Lobrede auf ihn gehalten. Mhm. Kimmich hat dann sogar mit ihm abgeklatscht und hat sich gefreut. Und ich habe gedacht, ja, es ist einfach auch verdient. Er hatte natürlich zwischendurch eine Phase, wo er einfach auch weniger stark gespielt hat. Aber jetzt zeigt er wieder, zu was er imstande ist. Das muss auch anerkannt werden. Mhm. Wenn wir bei Kimmich schon sind und beim öffentlichen Umgang mit Spielern, würde mich noch ganz kurz deine Einschätzung zu Leon Goretzka interessieren. Weil auch zu ihm hat er ja relativ klar im Doppelpass Stellung bezogen und hat ja ein bisschen das zementiert, was in den letzten Wochen immer wieder schon Richtung Goretzka kommunikativ abgegangen ist. Und wir erinnern uns, Goretzka war jetzt gegen Kiel nicht mal im Kader.
Ja, gut, wenn du dir die Bank anschaust, es sind alle wieder zumindest dabei, auch in Leroy Sané sitzt wieder auf der Bank. Also die Mannschaft, die auf dem Feld stand und die Spieler, die auf der Bank gesessen haben, boah, ist schon ein okayes Team, was der FC Bayern so hat.
Kann man sagen.
Ja, ich glaube, das ist völlig normal, dass Spieler vielleicht unter einem gewissen Trainer keine Rolle mehr spielen, weil er sie nicht so sieht, weil er vielleicht auch keine Rolle für sie hat. Und da ist es dann auch legitim, wenn man sagt, Leon, es wird kompliziert für dich. Ja. Und so hat das ja auch Eberl gesagt. Ja. Jetzt wird natürlich immer kolportiert, es liegt zu Teilen daran, dass es keine wirkliche Rolle für ihn gibt, aber natürlich auch daran, weil er einfach schweineviel Geld verdient.
Ja.
Also von der Gehaltsliste soll oder sollte. Ja, ich weiß nicht, wahrscheinlich stimmen beide Sachen so ein bisschen, ich finde schon, das ist legitim, wenn man sagt, hier Leon, es könnte kompliziert werden. Er sagte aber auch, also Eberl, wir sind der FC Bayern und ein Vertrag ist ein Vertrag. Das heißt, wir setzen jetzt den Spieler nicht vor die Tür oder kündigen ihm oder was weiß ich, nehmen ihm seine Rückennummer weg oder sonst irgendwas. Wenn er hier bleiben will und sich durchbleiben will, dann soll er das tun, aber es wird für ihn kompliziert. Ich finde das okay, dass er das so offen gesagt hat. Und ja,
es ist ja auch nachvollziehbar. Ich meine, wenn du dir das defensive Mittelfeld anguckst, wo Kimmich ja jetzt ja eigentlich wieder spielen soll, dann hast du ja schon die Qual der Wahl zwischen Palinja und Pavlovic. Du hast immer noch Conny Leimer. Ich meine, es wird heute Abend interessant, denn ich weiß nicht, ob du es mitbekommen hast, Sascha Boye hat sich jetzt verletzt.
Ja,
das heißt, hinten rechts ist jetzt nach Stanisic der zweite verletzt, Ausfall. Ja. Und jetzt ist die Frage, wen er hinten rechts hinstellt. Ob er den Kimmich da wieder hinstellt, ob er Conny Leimer da hinstellt oder noch eine ganz andere Idee hat. Mhm. Heißt, tendenziell könnte wieder ein Platz im defensiven Mittelfeld frei werden, aber es ist immer noch ein bisschen was an Spielermaterial vor Leon Goretzka. Mir tut es ein bisschen für ihn persönlich leid, weil ich ihn eigentlich mag, aber ja, wenn die sportliche Situation so ist, wir können das nicht einschätzen, wir sehen ihn nicht beim Training, aber wenn Kompanie es eben so einschätzt, dass Goretzka da in diesem Ranking auf dem letzten Platz steht, dann ist es halt so. Ne?
Ja. Apropos Kompanie, er hat ja zu Leon Goretzka sich sehr zurückgehalten. Er hat ja eher gesagt, ja, er ist Teil des Teams, aber mehr lässt er sich ja nicht entlocken. Und das ist ja bei ihm Standard. Ne? Du hast ein bisschen geschaut, hast auch ein bisschen die Pressekonferenzen geschaut, wie du das ja immer auch tust beim FC Bayern. Was ist dir denn aufgefallen bei Vincent Kompany? Auch vielleicht im Vergleich zu seinen Vorgängern.
Ja, bis jetzt muss man ihm da auch einfach ein super gutes Zeugnis ausstellen. Also ich habe noch keine PK von ihm gesehen, kein Interview gesehen, wo er in irgendeiner Art und Weise Angriffsfläche geboten hätte. Also die Schlagzeilen produziert gerade nicht der Trainer beim FC Bayern. Und das,
das
war
ist
ja
neu.
Nicht immer so, genau. Allein diese elende Diskussion um die Holding Six, also das hat Thomas Tuchel sowas von verfolgt über Monate. Und damit hat er nicht nur Schlagzeilen produziert, sondern glaube ich auch Teile der Mannschaft gegen sich aufgebracht. Vielleicht auch nicht ganz zu Unrecht. Auch Tuchel mochte ich für seine offene Kommunikation. Kompany ist einfach ein bisschen smarter, muss man sagen. Er lässt sich von Fragen in Pressekonferenzen einfach nicht aufs Glatteis locken. Wenn er zu einzelnen Spielern gefragt wird, legt er immer den Fokus eigentlich auf das gesamte Team. Ja. Und er macht ganz selten Aussagen, die sich konkret auf eigene Spieler, einzelne Spieler beziehen.
Seine Technik, ne?
Ja, genau. Ja. Und wenn er das tut, dann sind es positive Aussagen. Mhm. Aber er fordert keine Transfers, so wie Tuchel das gemacht hat. Er sagt jetzt auch bei diesem Ausfall von Sacha Boué, wir müssen einfach damit umgehen, wir müssen Lösungen finden. Auch da macht er jetzt nicht irgendwo ein Fass auf oder sowas. Also ich finde, er macht das super, super souverän und ich hoffe im Sinne des FC Bayern, dass er das genau so beibehält.
Ich hoffe im Sinne der Unterhaltung, dass da nochmal ein bisschen mehr Würze reinkommt. Nein, also ich finde auch, er macht es richtig. Ich finde aber, er hat auch überhaupt keinen, es gibt auch gar keinen anderen Weg für ihn, weil er weiß das ja selbst, dass er jetzt auch noch nicht die größte Erfahrung hat. Stell dir mal vor, so ein Vincent Kompany würde sich dann da hinsetzen und sagen, ja, ich habe hier schon, ich weiß schon, wie es läuft. Ne? Ich habe die Weisheit mit Löffeln gefressen, ich will das, ich brauche das, der bringt nichts, weil und so weiter.
True.
Das passt auch überhaupt nicht zu der Rolle, die er jetzt auch in diesem Verein hat. Ja. Und von daher glaube ich schon, dass das jetzt im Moment beim FC Bayern ganz gut zusammenpasst. Wie gesagt, auf der kommunikativen Ebene. Darüber sprechen wir ja. Ob das sportlich jetzt alles so nachhaltig ist, das kannst du, glaube ich, nach 4 Siegen, die du natürlich als FC Bayern erstmal brauchst, da hast du erstmal Ruhe, das ist okay. Ob das jetzt nach 4 Siegen, ob man jetzt auch gegen diese Mannschaften, gegen die sie gespielt haben, jetzt schon sagen kann, das ist jetzt alles schon so stabil, wie das beim FC Bayern auch sein muss, damit wir im kommenden Jahr vielleicht wirklich wieder den einen oder anderen Titel holen und vor allen Dingen natürlich ins Finale daheim einziehen.
So ist es, ja.
Das muss nochmal an anderer Stelle bewertet werden, aber zumindest hat man das Gefühl, dass sie kommunikativ den Laden wieder im Griff haben.
Ja, ja.
Und Nils, sogar der Uli ist seit seinem Geldscheißer-Statement vor einigen Wochen im Moment eher still.
Ja, ja.
Das ist auch ein gutes Zeichen.
Ich glaube aber, das wird nicht lange anhalten, fürchte ich, weil bei der nächsten öffentlichen Veranstaltung, die Uli Hoeneß hat, wird er einfach wieder ins Plaudern kommen, so wie er es macht. Ich glaube, er kann es einfach nicht anders. Und Uli Hoeneß wird sich da nie auf die Zunge beißen, weil er auch meint, dass ihm das zusteht, frei von der Leber weg den FC Bayern zu kommentieren und alles, was da so abgeht. Und wenn es Störfeuer jetzt gibt, die absehbar sind, dann können die eigentlich nur
vom Tegernsee. Aufsichtsrat
vom Tegernsee kommen. Das glaube ich auch, weil ansonsten sehe ich es genau wie du, kommunikativ läuft das aktuell beim FC Bayern. Ja. Sowohl mit Kompany als auch mit Eberl als auch mit Freund, der das auch souverän macht. Und ja, Störfeuer von außen lassen sich natürlich nicht vermeiden, um vielleicht auch noch auf ein aktuelles Thema zu sprechen zu kommen. Didi Hamann, der ja auch wieder mal ausgeteilt hat. Und wir erinnern uns an die letzte Saison, wo es da ein Scharmützel mit Thomas Tuchel gab. Und Tuchel ist eben extrem drauf eingestiegen. Nur um es vielleicht einzuordnen. Also Hamann hat Jamal Musiala kritisiert nach dem Länderspiel der Deutschen gegen Holland, wo Musiala eben nicht kurz vorm 16er den Ball einfach mal weggeschlagen hat, was er hätte tun sollen, sondern ins Dribbling gegangen ist, den Ball verloren hat und wir wissen, was passiert ist. Und dann hat Hamann Musiala eben als Einzelspieler bezeichnet, oft als Alleinunterhalter und er würde Musiala aus Bayern sich sofort gegen den Leverkusener Florian Wirtz eintauschen. Wenn es geht, ich würde es gleich morgen tun. Und also er hat viel Gegenwind dafür bekommen. Er hat es auch selber dann so ein bisschen relativiert später. Aber was ich total gut fand, war eben die Reaktion der Bayern, weil sie eben nicht wie Tuchel damals extrem drauf eingegangen sind, sondern haben das eher so unter ferner liefen. Und Max Eberl hat jetzt auch wieder im Doppelpass eigentlich nur auf die Qualitäten von Musiala hingewiesen und ist auf Hamann selber gar nicht eingegangen. Und ich glaube, das ist grundsätzlich eine gute Strategie, wenn man kritisiert wird. Es gibt ja den schönen Spruch, was interessiert die Eiche, wenn sich das Schwein an ihr reibt? Ne? Und so ähnlich. Haben wir
vor ein paar Wochen schon mal in diesem Podcast gehört.
Genau, genau. Und er passt an dieser Stelle wieder wunderbar und genauso muss man das auch handhaben. Ansonsten gibt man einfach so einem Experten, auch das setze ich jetzt mal in Anführungszeichen, viel zu viel Macht über einen selbst. Und ich finde, das ist ein gutes Beispiel dafür, dass auch mit so Störfeuern von außen, die du immer wieder haben wirst und spätestens bei der ersten Niederlage wirst du die wieder haben, wie du damit umgehen kannst.
Wie bewertest du das denn inhaltlich?
Vom
Hamann? Ja, hat er nicht zumindest einen Punkt, dass man sagt, Musiala ist dann doch oftmals auf eine Einzelaktion aus. Natürlich brauchst du das auch im Spiel. Natürlich gehen wir auch ins Stadion, um diese Spieler zu sehen. Aber er trifft für mich schon auch immer noch die falschen Entscheidungen an der einen oder anderen Stelle. Er ist noch jung und so weiter, das ist alles klar. Aber inhaltlich kann man da ja Hamann auch recht geben.
Ich würde einfach hier beim Wording sehr, sehr vorsichtig sein. Ich würde sagen, Musiala trifft öfter die richtige Entscheidung als die falsche. Und dass er in Einzelfällen mal eine falsche Entscheidung trifft, da bin ich bei dir. Er muss eben genau solche Sachen lernen, dass er vor dem eigenen Tor dann nicht zum Dribbling ansetzt, sondern den Ball auch einfach mal da raustrischt. Mhm. Und natürlich auch, wenn er jetzt vorm gegnerischen Tor ist, er trifft nicht immer die richtige Entscheidung, aber er trifft auch super oft eben genau die richtige Entscheidung. Wir erinnern uns an das Spiel jetzt gegen Kiel, nicht nur, dass er da das drittschnellste Bundesliga-Tor der Bayern macht, sondern das Tor von, das Eigentor, was er quasi vorbereitet, wo er da an der Außenlinie zwei Spieler stehen lässt, und das zeigt doch genau seine Qualitäten. Und Spieler, die ins Dribbling gehen, gehen eben auch Risiko ein. Und das ist natürlich damit verbunden, dass du auch mal hängen bleibst, dass du den Ball mal verlierst. Aber das muss ihm einfach zugestanden werden. Mhm. Also wer hat schon die Garantie, dass er, Messi ist auch hängen geblieben, Ronaldo ist auch mal hängen geblieben, ne? Also es geht, hängen geblieben übrigens, schön, vor allem Ronaldo ist hängen
geblieben. Der ist wirklich hängen geblieben, das stimmt, ja.
Also das muss man ihm zugestehen, und ich glaube, wichtig ist einfach nur, dass er diese Ballverluste vermeidet in Teilen des Feldes, wo es eben gefährlich wird fürs eigene Tor. Aber dass der vorne, das ist ja wie ein Spieler schießt aufs Tor, ja, der trifft nicht immer das Tor, er schießt halt auch mal vorbei, das macht keiner mit Absicht, es passiert halt. Aber grundsätzlich fand ich die Kritik von Hamann einfach völlig überzogen. Und Hamann geht mir schon lange auf den Zeiger, das weißt du ja auch. Ich finde einfach...
Ich hab nie gehört von seinem Mund.
Also Hamann hat sich's, glaube ich, zur persönlichen Aufgabe gemacht. Ich weiß nicht, ob ihm da ein Posten beim FC Bayern fehlt, den er gerne hätte oder sowas, aber das fühlt sich für mich wie so ein persönlicher Feldzug gegen den FC Bayern an, und immer wenn er irgendwie eine Möglichkeit sieht, da Kritik zu üben, dann nimmt er die wahr, und ich finde es völlig überzogen, und ich finde es gut, dass er jetzt auch eigentlich von allen Seiten dafür Gegenwind bekommen hat.
Ja. Ins selbe Horn geblasen hat ja aber Robert Andrich, der ja auch Musiala kritisiert hat nach dem Spiel und auch gesagt hat, das hätte er anders lösen müssen. Ja, ich meine, das weiß Musiala ja auch selbst.
Hat er selber auch gesagt.
Ich kann das total nachvollziehen. Ich glaube auch, er muss noch ein bisschen lernen, wenn er genau dieser Weltklasse-Spieler werden will, für die ihn jetzt schon alle halten, weil er ist ein Ausnahmespieler, aber er ist, glaube ich, noch nicht am Ende seiner Reise.
Nein, ist er auch nicht.
Und ich sehe ihn auch noch nicht als den Spielentscheider. Du hast jetzt eben die Namen Messi genannt oder Ronaldo, die auch ein Messi in seinem Alter schon war mit 21. Also wenn du dir auch mal so die Zahlen der Tore und Torvorlagen anschaust, dann ist er auf einem sehr guten Niveau, aber er ist noch kein Ausnahmespieler. Und ich glaube, da muss er noch an sich arbeiten, dass er eben dann noch öfter die richtige Entscheidung trifft. Deswegen, ich kann die Kritik von Didi Hamann in Teilen nachvollziehen. Ich finde es trotzdem Quatsch, dass man sie überhaupt äußert, weil wir können doch froh sein, dass wir so einen Musiala da haben, der sich auch noch entwickeln muss und noch kann, und dass du nebendran einen Wirtz hast, und dann wird sofort geschaut, ja, ich muss die beiden irgendwie gegeneinander ausspielen, wer ist der Bessere, wer ist in welchen Situationen wie drauf und so weiter. Das ist halt der Quatsch, den ich nicht verstehe. Ja, er muss noch lernen, und da treibt er mich oft auch zu Weißglut, vor allen Dingen auch im DFB-Trikot. Bei den Bayern ist es mir recht, wenn er sich manchmal verdribbelt. Also da treibt er mich auch in den Wahnsinn. Und ich denke, spiel diesen Ball, spiel zwischendrin auch mal einen einfachen Ball. Aber warum muss man das dann immer so aufrechnen?
Wenn du dich,
was kann der eine, was kann der andere?
Völliger Quatsch, aber wenn du dich an das erste Spiel der Deutschen erinnerst, jetzt in der Länderspielpause, wie er da mit Wirtz auch zusammen das Ding sowas von gerockt hat. Und das ist eben genau die Sache in dem Alter. Und das meine ich mit normal, und man muss es ihm zugestehen. Du wirst Spiele dabei haben, wo er diese Weltklasse zeigt, die er im Tank hat. Und du wirst Spiele dabei haben, wo es eben auch mal nicht so funktioniert.
Mhm.
Völlig normal.
Ein Thema war noch spannend, und dann schließen wir, glaube ich, die Causa Max Eberl für heute ab. Er hat sich nochmal zu Fernando Caro geäußert.
Dem Herrn, der nichts von Max Eberl hält, aber auch gar nichts, wie er gesagt hat.
Ja, und er hat deutlich gemacht, dass es wohl gar nicht so sehr an diesem Tartransfer hing, wie ja alle denken, sondern dass diese Fehde zwischen den beiden, oder ist ja keine Fehde, aber dieses Ich bin sauer auf Max Eberl deutlich länger zurückliegt. Nämlich als 2020 Bayer Leverkusen einen Spieler namens Florian Wirtz verpflichtet hat vom 1. FC Köln. Und das fand ich super spannend, weil das war was, das habe ich vorher noch nie gehört. Mhm. Es gibt wohl zwischen dem 1. FC Köln, Mönchengladbach und Bayer Leverkusen ein Agreement, Gentleman's Agreement natürlich, dass man keine Jugendspieler voneinander verpflichtet und sich da keine Jugendspieler abwirbt sozusagen. Spannend, weil sie halt sagen, wir sind hier alle auf so einer, auf so einem engen regionalen Raum, das können wir nicht gebrauchen. Und damals ist es halt genauso passiert, dass halt Bayer Leverkusen einen Florian Wirtz verpflichtet hat. Er ist dann aber sofort in die erste Mannschaft auch hochgezogen worden. Und da hat Max Eberl dann damals sich negativ geäußert. Und deswegen ist Fernando Caro immer noch sauer auf ihn.
Meine Güte, ne? Ja. 4 Jahre, dass sowas aber auch nicht verjährt.
Wir lernen, er kann auf der einen Seite nicht nur nicht seine Klappe halten, er ist auch nachtragend wie ein Elefant.
Ja. Schön. Ja, nicht besonders sympathisch, muss man sagen, da dieser Charakterzug von Fernando Caro. Aber ich fand es auch super spannend, dass Eber das verraten hat im Doppelpass. Mhm. Hätte er auch nicht machen müssen. Und ansonsten hatte er eigentlich nur gesagt, lass uns nicht mehr darüber reden. Ja, ja. Also er hat auch da nicht nachgetreten, ist nicht irgendwie negativ geworden in Richtung Caro. Hat jetzt auch nicht gesagt, ob das jetzt aus der Welt geräumt ist, ob sie mal geredet haben und das jetzt vielleicht auch gut ist. Zumindest habe ich das nicht aktiv wahrgenommen.
Also er hat gesagt, dass sie sich auf dieser Champions League Auslosung
getroffen haben.
Genau, und gesprochen haben, aber ich glaube, er sagte schon, er ist immer noch sauer auf mich. Irgendwie so in der
Richtung. Genau.
Ich weiß nicht mehr ganz genau.
Also er hat irgendwie am Ende sowas gesagt, seitdem war er böse auf mich, aber ist jetzt egal.
Ja, ja. Genau.
Meine Güte. Und Champions League ist doch ein gutes Stichwort, denn heute Abend geht es los. Ich freue mich schon.
Ja, es gibt eine neue Hymne. Die Hymne bleibt die alte Hymne, aber sie ist im neuen Gewand. Wirklich, sie
Schlagerversion
oder? Genau, sie klingt ein bisschen anders. Ich habe die beiden Versionen mal gegengehört. Also,
Leute, hört man den Unterschied wirklich raus, oder?
Den Unterschied, ja. Okay. Die Spieler auf dem Platz werden ihn nicht hören, wenn 50.000 Leute um sie jubeln. Es sind ein bisschen andere Schichten dabei. Es wird ein bisschen, einzelne Instrumente sind ein bisschen unterschiedlich. Okay. Aber ja, die Hymne wurde angepasst.
Ich wollte mal drauf achten.
Jetzt. Werde ich machen. Also ich werde auf jeden Fall 21 Uhr vor dem Fernseher sitzen und mir angucken, was die Bayern zu Hause gegen Dynamo Zagreb
machen. Tatsächlich.
Ja, ja, ich gucke heute Stuttgart gegen Real Madrid.
Auch nicht so schlecht. Auch nicht so schlecht. Und dann, was haben wir noch für deutsche Begegnungen eigentlich? Wir haben Dortmund in Brügge, wir haben Leverkusen bei Feyenoord Rotterdam und wir haben vor allem auch Leipzig bei Atletico Madrid jetzt in dieser ersten Runde. Das wird durchaus spannend. Wem traust du da den Sieg zu? Also sehen wir jetzt nur deutsche Siege oder wo glaubst du, wird es eng?
Ja, ich glaube, die Bayern werden zu Hause gegen Dynamo Zagreb gewinnen.
Denke ich auch.
Ja. Wow, was für eine Aussage. Brügge kann für Dortmund unangenehm sein. Ich glaube, die Dortmunder sind noch nicht an dem Punkt, dass sie jetzt schon so hundertprozentig eingespielt sind. Jetzt ist Guirassy am Wochenende dazugekommen. Ich glaube, das ist wichtig fürs Team. Und ich glaube, sie haben sich aber noch nicht so hundertprozentig gefunden. Auch gegen Heidenheim hatten sie zwischendrin wieder eine Phase, wo du dachtest, jetzt könnte es dann doch wieder kippen. Wir haben einen super Eindruck gemacht in den ersten 30, 35, 40 Minuten. Dann hast du trotzdem immer so das Gefühl, so eine gewisse Unsicherheit ist noch drin. Ja. Von daher, ich glaube, das könnte kompliziert werden. Feyenoord ist unangenehm.
Aber ich glaube, also denke trotzdem, dass die Leverkusener jetzt wieder in der Spur sind nach diesem kleinen Aussetzer gegen Leipzig. Sie haben ja eigentlich immer gut gespielt, auch die letzten Spiele. Denke ich schon, dass sie das machen. Ja, und Atletico. Leipzig hat es natürlich gegen Atletico schon auch schwer. Also Atletico ist halt immer ganz geil, muss man sagen. Aber Leipzig ist auch stark, also das wird spannend.
Ich glaube auch. Also ich glaube auch, dass der VfB die Chance hat, zumindest ein Ergebnis zu erzielen heute im Bernabeu.
Das werden sie erzielen.
Ja, ganz sicher. Positives Ergebnis, dass sie dann halt doch, guck mal, da war wieder mein Versprecher des Tages. Nein, ich glaube schon, dass die Chance auch noch besteht, dass du jetzt in Madrid ein Unentschieden oder sowas holst, weil du merkst schon auch, Madrid ist auch noch nicht da. So Mbappé ist da jetzt ja reingepflanzt worden in diese Mannschaft und so richtig klar ist das wohl noch nicht, wie es da so läuft. Hast du am Wochenende gemerkt, Real hat 2-0 gewonnen mit 2 Elfmetern bei Real Sociedad. Den ersten Elfmeter hat Vinicius Junior geschossen.
Ach ja.
Den zweiten dann Mbappé. Also die finden sich da auch noch. Mhm. Und ich glaube, da hast du jetzt möglicherweise auch die Chance, wenn du da gut reinkommst und ein gutes Spiel machst, vielleicht auch einen Punkt mitzunehmen.
Und vielleicht hast du auch die Chance, dass Madrid einfach Stuttgart unterschätzt. Und man dann so ein bisschen mit dem Überraschungseffekt, ich meine, die wurden fast die komplette letzte Bundesliga-Saison unterschätzt und am Ende waren sie sogar vor Bayern. Dass die Potenzial haben, ist ja unbestritten.
Ja, keine Frage. Von daher, ja, ich glaube, wir sehen wahrscheinlich eine Niederlage.
Und spannend ist ja auch, für alle, die es noch nicht mitbekommen haben, es gibt jetzt ja einen neuen Modus bei der Champions League. Den wollen wir jetzt nicht im Detail hier ausbreiten, aber vielleicht in aller Kürze. Wir haben jetzt 36 statt 32 teilnehmende Vereine. Es gibt keine klassische Gruppenphase mehr, wo wir ja immer vier Teams in einer Gruppe hatten, sondern wir haben jetzt alle Teams in einer großen Tabelle. Alle spielen mehr oder weniger gegeneinander. Also in der Vorrunde, wenn wir es so nennen möchten, gibt es 8 Spiele. Jede Mannschaft spielt gegen 8 andere Vereine. 4 Auswärtsspiele, 4 Heimspiele. Und das heißt, alle konkurrieren mit allen.
Ja.
Und am Ende dieser Vorrunde haben wir 8 Vereine, die direkt ins Achtelfinale einziehen. Und ich glaube 16 nochmal.
16, ne? Die spielen Playoffs.
Genau.
Und die letzten, was bleibt da noch? 12 sind raus.
Genau. Richtig. Also schon ein spannender Modus, ne?
Ja. Ja, ich glaube, das war ja auch so der Plan, dass du sagst, erstmal, wie kriegen wir noch mehr Mannschaften unter?
Genau.
Wie also kriegen wir noch mehr
Spiele? Noch mehr Spiele Geld, machen?
Ja. Also mehr Spiele und deswegen mehr Geld. Ja. Das ist ja auch das Ziel der UEFA. Immer.
Klar.
Und ist ja auch so, sie nehmen jetzt nochmal 1 Milliarde mehr ein oder knapp 1 Milliarde mehr. Also von daher alles gut aufgegangen, ja. Liebe UEFA. Der Modus wirkt jetzt auf den ersten Blick spannender, weil du so das Gefühl hast, du kannst selbst an dem 8. oder 7. und 8. Spieltag, sonst war der 5. und 6. Spieltag, wenn schon klar war, die sind Erster, die sind Zweiter, so, da war schon relativ deutlich, wer so in die nächste Runde kommt. Das kann jetzt anders sein, weil natürlich auch an den letzten Spieltagen sich diese Tabelle nochmal drehen kann.
Genau.
Ich bin sehr gespannt. Ich finde es interessant, dass man das mal so macht, weil man muss es ja nicht immer gleich machen.
Ja. Und es ist schon auch cool, wenn du jetzt Fan einer deutschen Mannschaft bist, dass du halt 8 verschiedene Gegner dann auch siehst, ne? Und wenn ich mir so angucke, gegen wen die Deutschen da so spielen, das sind schon echt attraktive Spiele mit dabei.
Ja.
Also ich habe eigentlich auch Bock drauf, auch wenn natürlich klar ist, dass das tatsächlich aus monetären Interessen entstanden ist, dieser Gedanke, wenn wir am Ende noch mehr spannende Spiele haben und nicht so sinnlose, ja, ich kann mich erinnern, gegen so 0-0 von Bayern gegen Kopenhagen, wo sie schon durch waren und so, genau. Ne, das sind so Spiele, die braucht halt wirklich kein Mensch. Von daher, das wird, glaube ich, ganz cool. Heute also Auftakt, ihr Lieben, und ich würde sagen, damit beschließen wir es auch, oder?
Ja.
Wir machen uns bereit für den Champions-League-Abend.
Oh yeah.
Freuen uns sehr, dass ihr mit dabei wart und hattet hoffentlich ein bisschen Spaß bei unserer kommunikativen Analyse des FC Bayern. Wir schauen mal, was die Deutschen jetzt in der Champions League machen und was am Wochenende in der Liga so passiert. Jens, nur dass du schon mal gehört hast. Bayern gegen Bremen.
Jetzt kommen die echten Gradmesser für den FC Bayern. Ja, also Werder Bremen und Bayer Leverkusen, da kannst du keine 6 Punkte einrechnen. Jetzt.
Nee, das stimmt. Das
Wenn du mit 2 rauskommst, 2 Unentschieden, wäre noch ein gutes Ergebnis für die Bayern.
Ja. Wir sprechen uns nächste Woche wieder und werden auch dieses Spiel dann zumindest mal kurz anschneiden.
Ja, ich hab ja Rückenwind. Ne? Also der SV Werder hat ja bei Mainz 05 2-1 gewonnen vergangenes Wochenende. Das und das ist für mich hier als Mainzer natürlich immer sehr, sehr interessant. Viele Leute, die ich so kenne, sind natürlich im Stadion, sind Mainz-Fans und dann kriegt man vorher auch immer den einen oder anderen Spruch. Witzigerweise habe ich hinterher gar nichts mehr bekommen. Gar nichts
mehr gehört. Dann Ruhe im Puff, ne? Ist ja klar. Ja, ich bin schon gespannt, wie es gegen Bremen dann aussieht. Macht dir nicht zu große Hoffnung, Jens.
Ja, ich weiß, also traditionell läuft es nicht so gut gegen die Bayern, aber...
Well. Also in diesem Sinne, Freunde, bleibt realistisch, bleibt freudig und bleibt im Gespräch. Ciao, ciao.
Ciao.